Augenhöhe heißt, wir kommunizieren, wie wir unter erwachsenen Menschen gelernt haben zu kommunizieren, nämlich so, dass wir das Selbstwertgefühl des anderen nicht zerstören, und zwar in keiner Situation.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um Projektmanagement, Tools, Leadership und die Menschen dahinter. Heute starten wir in ein ganz besonderes Thema und zwar in zwei Teilen, Sozialkompetenz im Projektumfeld. Mein Gast ist Erhard Semlitsch von PMCC Consulting, der mit seiner langjährigen Erfahrung in Führung und Begleitung von Projekten zeigt, warum erfolgreiche Projektarbeit weit über Methoden und Tools hinausgeht. Im ersten Teil sprechen wir darüber, was soziale Kompetenz im Projektkontext eigentlich bedeutet, warum sie bei der Selbstführung beginnt und wie Projektleitende durch klare Kommunikation und gelebte Werte eine gesunde Teamkultur schaffen können. Erhard Semlitsch erklärt, wie wichtig Erwartungsmanagement, Augenhöhe und Verantwortungsbewusstsein sind und warum jedes Projekt letztlich an Menschen, nicht an Methoden scheitert. Hallo Erhard, es freut mich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Hallo Dina, vielen Dank für die Einladung.
Geh mal gleich rein. Du als Trainer und Berater bei PMCC Consulting bist ja zuständig für die Trainings Social Competence. Da habt ihr ja einen eigenen Kurs dafür.
Ja.
Was fasziniert dich denn persönlich an der Arbeit mit den sozialen Kompetenzen im Projektkontext? Also wieso hast du dich dann auch für diesen Bereich sozusagen begeistern können?
Auf der einen Seite wird das Thema Umgang mit Menschen und wie Menschen miteinander interagieren beruflich für mich immer schon ein großes Thema war. Und zweitens, wir aus Erfahrung wissen, dass Projekte ganz selten deswegen scheitern, weil sie die falsche Methode haben, ganz selten deswegen scheitern, weil sie die falschen Ressourcen haben, auch ganz selten deswegen scheitern, weil sie vielleicht falschen Inhalt haben. Sie haben schlicht und ergreifend ein Problem bei der Sozialkompetenz im Miteinander umgehen. Mhm. Und das war für uns bei PMCC der Grund, darüber nachzudenken, wie können wir auch in sehr technisch organisierten Abläufen, und Projektmanagement ist einmal eine sehr ZDF-lastige Geschichte, nämlich Zahlen, Daten, Fakten, Wie können wir da drauf schauen, dass im Hintergrund das Ganze von Menschen gemacht wird.
Mhm. Und für dich jetzt persönlich, also einfach, es war halt einfach dann für dich, dass du gesagt hast, das ist für dich auch so ein wichtiger Aspekt.
Ja, da kommt natürlich dazu, dass ich in meinen Genen offensichtlich die 4 M's eingebaut bekam. Das steht für Mann muss Menschen mögen. Und wenn man das tut, dann kommt man automatisch auch in sehr technikorientierten Umgebungen auf das Wichtigste dahinter, nämlich den Menschen.
Mhm. Wenn wir von Sozialkompetenz sprechen, das ist ja ein Riesen-Umbrella, ja. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht die zentralen Fähigkeiten, die Projektleiter oder Leiterinnen oder auch Projektmitarbeiter mitbringen sollten?
Wie du schon richtig sagst, der Begriff ist sehr, sehr breit, sehr, sehr weit, wird auch sehr vielfältig verwendet. Mein Zugang dazu ist, und das erkläre ich auch immer in unseren Veranstaltungen bei der PMCC zu diesem Thema, es geht erstens einmal darum, wie gehe ich mit mir selber um als Mensch. Wir haben meistens Projektverantwortliche in den Veranstaltungen, wir haben aber auch sehr viel Projektteammitglieder in den Veranstaltungen und durchaus hin und wieder auch darüber hinausgehende Stakeholder. Und die muss ich jetzt in einer Funktion innerhalb des Projektes interagieren lassen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das heißt, also Sozialkompetenz beginnt bei mir selber. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit der Situation um, hier auch durchaus verantwortlich zu sein, einerseits für Menschen, andererseits aber für knallharte Zahlen, Daten, Fakten? Und die zweite Geschichte, wie gehe ich in der Interaktion mit den anderen Menschen um? Fangen wir vielleicht beim ersten Teil an, weil meine Erfahrung ist, dass es da ja manchmal schon anfängt, etwas tun zu müssen. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich in eine Projektleitungsfunktion? Natürlich, weil ich fachlich eine Expertise habe. Es werden Menschen gefragt, die fachlich gut, sehr gut oder exzellent sind, ob sie nicht in eine Leitungsfunktion und meistens dann in eine laterale Leitungsfunktion eines Projektes gehen möchten. Die sagen dann logischerweise ja. Und dann sind wir bei dem Thema, dass ich mir mal klar machen muss, was bedeutet es jetzt hier in diese Verantwortlichkeit hineinzugehen? Was bedeutet es für mich selber? Wie gehe ich mit diesen Situationen um, hier Entscheidungen treffen zu müssen? Auch Achtung, sehr unpopuläre Entscheidungen, das ist manchmal einfach notwendig. Wie gehe ich damit um, dass ich die Unberechenbarkeit Faktor Mensch drinnen habe? Menschen sind Gefühlslebewesen, Gefühle erzeugen Emotionen. Und meine Großmutter hat immer gesagt, Emotionen gehen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und je nachdem, wo man gerade diese Menschen treffen und wo man sich auch selber gerade trifft, kommen dann eben diese Situationen. So, das heißt also, es geht einmal sehr stark darum, dass ich mich, ich sage immer, steuern und regeln kann. Nicht, dass ich keine Emotionen habe, das geht nicht. Das ist im Strickmuster Mensch verheiratet, dass Emotionen möglich sind. Das ist super. Aber ich soll sie regeln können, ich soll sie steuern können. Und die zweite Geschichte, ich schaue mir an, wie gehen jetzt Menschen in meinem Team oder auch, wenn man es ganz groß fasst, wie gehen die Menschen im Projekt um, also alle Stakeholder miteinander. Und da ist es meine Aufgabe jetzt, hier eine Kultur im Team zu schaffen. Wir nennen das Transkultur. Denn Kultur ist immer das gelebte Verhalten. Das heißt, man sieht dann sehr schön in einem Projektteam, welches Verhalten gelebt wird. Und für diese Transkultur bin ich als Leitung in diesem Projekt verantwortlich. Ich darf sie mir auch selber machen. Jeder darf die Kultur, die er in seinem Team haben möchte, selber machen. Sie soll natürlich zur Kultur der restlichen Organisation passen, in der dieses Projekt läuft. Aber ich bin dafür verantwortlich. Und deswegen müssen wir dort sehr oft ansetzen, das den harten Zahlen, Daten, Fakten Menschen zu sagen, dass sie hier sehr wohl eine Verantwortung haben und hier auch etwas tun müssen. Und aus Erfahrung wissen wir, dass wir da ein Stück weit, wenn wir gemeinsam gehen, das auch sehr gut hinkriegen können.
Das heißt, wenn ich da kurz eingrätschen darf für ein Beispiel.
Gerne.
Man würde dann, wenn man das Projektteam zum ersten Mal zusammen einlädt und die ersten Auftaktmeetings hat, dass man da auch auf jeden Fall nochmal drüber spricht, wie die Zusammenarbeit erfolgen soll. Also nicht nur das Was, sondern das Wie.
Ja, ja.
Und das wäre eben ein ganz wichtiger Eckpfeiler, um sozusagen seine, es ist blöd gesagt, Duftmarke zu setzen in puncto Sozialkompetenz oder was man da erwartet, auch im Umgang miteinander und wie die Leute miteinander sprechen.
Vielleicht darf ich das Stichwort aufgreifen, Tina, das ist nämlich ganz wichtig, du hast Erwartung gesagt und aus meiner Sicht ist es dieses Erwartungsmanagement. Das heißt also, ich darf in der lateralen Leitungsfunktion dem Team sagen, was ich vom Team erwarte, ich frage aber auch das Team, was sie von mir erwarten. Denn ich bin immer noch ein Fan von diesem Bild eines Orchesters. Als Projektleiter bin ich Dirigent eines Orchesters. In diesem Orchester sitzen lauter Experten, die nennen wir dann Arbeitspaketsverantwortliche, die wissen, was sie tun. Die brauchen aber trotzdem jemanden, wie jedes Orchester, auch in jedem Orchester sitzen Fachleute. Da kommt man nicht als Anfänger, wenn das ein namhaftes Orchester ist, kommt man nicht als Anfänger dorthin, sondern man ist Experte oder Expertin. Das ist im Projekt auch so. Wir versuchen, die Expertinnen und Experten des Hauses zusammenzutragen, um ein gemeinsames Resultat zu kriegen. Und sie brauchen einen Dirigenten, eine Dirigentin. Und das ist jetzt diese Projektleitungsgeschichte. Das heißt also, da bin sehr wohl jetzt ich in der Verantwortung, meinem Spitzenorchester zu sagen, was ich von ihm erwarte, wie es auch die Dirigenten tun, aber aus meiner Sicht auch in der Verantwortung, das Orchester zu fragen, was erwartet ihr von mir? Hier sitzen jetzt 5, 6, 7, bleiben wir bei meinem üblichen Kernteamgröße eines Projektes, 5, 6, 7 Expertinnen und Experten, die wissen, was sie inhaltlich tun. Denen braucht man nicht erzählen, was sie inhaltlich zu tun haben. Man darf aber mit ihnen reden und man soll auch mit ihnen reden, was ist mein Beitrag, dass hier eine so friktionsfreie wie möglich Zusammenarbeit über die Projektlaufzeit möglich ist. Und deswegen dieses Erwartungsmanagement als erster Schritt, das in der Regel in einem Kick-Off gemacht werden muss, egal ob das Kick-Off jetzt präsent oder digital ist. Ich bin ein Fan von präsent, weil wenn Menschen sich zum ersten Mal wirklich begegnen, und zwar präsent begegnen, dann kriegen sie ein Gefühl füreinander und dann können sie in der Zukunft weiter durchaus digital arbeiten. Und deswegen auch die Idee, diese Kick-Off-Geschichte so gut es geht präsent zu machen.
Jetzt hatten wir gesagt, du hattest ja von drei Bereichen gesprochen. Also ich muss mich selbst managen, ich muss die Interaktion sozusagen antizipieren und auch einsteuern. Und der dritte Punkt, vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel.
Erstens geht es also einmal, wie gehe ich mit mir selber um, und zweitens, wie gehe ich jetzt mit den Menschen um, die da hier interagieren, und ich muss auch eingreifen, wenn in dieser Interaktion etwas nicht funktioniert. Da darf ich den Bogen wieder spannen zu dieser Kultur, zu dieser Transkultur. Ich bin für das gelebte Verhalten in meinem Team verantwortlich. Das heißt, wenn da hier jetzt etwas passiert, was einerseits menschenschädlich oder auch und resultatsschädlich ist, dann muss ich eingreifen und darf nicht wegschauen, und das sind die unangenehmeren Dinge, die ich in dieser Funktion tun darf. Und unser Ansatz ist da hier zu zeigen, dass das aber durchaus Teil der Verantwortung ist innerhalb der Leitungsfunktion. Das heißt, auch in diesen unangenehmen Situationen, wo es um Menschen geht, und ob man das jetzt Konflikt nennt oder sonst irgendwie, ist egal, eingreifen und nicht wegschauen darf. Und ich hatte vor kurzem eine Projekt-Review-Meeting begleitet. Also ich war nicht Teil des Projektteams, aber ich war eine Begleitung von außen im Sinne von Consultant. Und da kam mitten im Review-Meeting einmal die Aussage eines Projektteam-Mitglieds, und ich zitiere jetzt: Wenn der mir ein E-Mail schreibt, reagiere ich nicht drauf. Zitat Ende. Und dieser der war A, nicht im Raum, aber B, ein anderes Projektteam-Mitglied. Und jetzt ist natürlich klar, wenn ich so etwas wahrnehme, und da hatte man das große Glück, dass das auch noch öffentlich gesagt wurde, dann stell dir mal vor, Dina, der arbeitet in diesem Mindset und sagt nichts, ne? Und arbeitet, wenn der mir E-Mail schreibt, und du bist in der Leitungsfunktion, denkst du, ja, Projekt funktioniert super, ne? Und wunderst dich, wieso dann irgendwelche Vereinbarungen nicht eingehalten werden, weil im Mindset eines Menschen drinnen steht, wenn der mir E-Mail schreibt, reagiere ich nicht drauf. Ne?
Ja. Das ist natürlich dein Glück, wenn, ja, also.
Ja, wenn das öffentlich gemacht wird.
Genau,
ja,
also ja. Manchmal kriegt man es nicht mit, aber eben, ich könnte mir vorstellen, dass man dann eben irgendwann auch eine gewisse Stimmungslage wahrnehmen kann. Man muss wahrscheinlich ein bisschen feinfühlig dann auch sein als Projektleiter, oder es ist zumindest vielleicht ein gutes Asset, wenn man es hat, dass man da auch ein bisschen spürt, oh, da ist irgendwie eine komische Stimmungslage, dass man es dann mal anspricht. Oder wie würdest du sagen, geht man mit diesen versteckten Zwisten um?
Also wir ermutigen Menschen, die in diese Funktion hineinkommen, eine gewisse Sensitivität zu entwickeln, aber auch den Mut zu haben, das dann anzusprechen. Weil die Natur hat den Menschen mit sehr, sehr viel Sensoren ausgestattet, und wenn man ganz offen und ehrlich ist, man merkt es, wenn irgendetwas nicht stimmt. Das fängt bei Körpersprache an, und zwar bei nonverbaler Körpersprache. Das geht weiter über die verbale Körpersprache, ob das jetzt in aggressiveren Ton hineingeht oder in gar keinem Ton mehr, nämlich einmal einfach nichts mehr sagen. Oder wie man auftritt, wie man argumentiert. Also wenn man da hier aktiv zuhört, einfach nur den laufenden Projektalltag aktiv zuhört und dann einmal schaut, wie sich Menschen verhalten, dann kriegt man mal so ein Gefühl, und ich sage dann meistens Bauchgefühl dazu, dass da irgendwas im Busch ist. So, jetzt ist Bauchgefühl natürlich schwer argumentierbar. Also ich kann schwer jetzt ins Team zurückgehen und sagen, Freunde, ich habe das Bauchgefühl, da stimmt irgendwas nicht. Sondern ich glaube, dass es einfach gut ist, das weiter zu beobachten und sich selber mal sensibel dafür zu machen, das überhaupt merken zu können und merken zu wollen. Was ich immer gerne nehme, um hier einen Startpunkt der Diskussion zu starten, und das ist auch das, was wir in unseren Veranstaltungen immer wieder sagen und ausprobieren, dass man mit so einer Skalierungsfrage, die man dann sehr wohl digital abarbeiten kann, also das braucht jetzt nicht öffentlich sein mit Punkte kleben, sondern eine digitale Skalierungsfrage, wo man sagt, wir haben die Skala zwischen 1 bis 10, und die Frage lautet, so nehme ich die Zusammenarbeit in unserem Projektteam wahr. Und dann lassen wir die Projektteammitglieder einfach mal digital auf analogen Wege das beantworten. Dann habe ich zwar immer noch eine Subjektivität einer Beantwortung, aber ich habe eine Objektivität in der Skala, die am Tisch liegt, nämlich von 1 bis 10. Das heißt also, diese sogenannte subjektivierte Objektivität da hier hilft uns, einmal eine Diskussionsgrundlage zu starten. Weil wenn dort jetzt bei 6, 7 Leuten ein Schnitt herauskommt und 1 schlecht und 10 gut ist, wir sind bei 2,5, dann hat man dort einmal einen sichtbaren, visualisierten Startpunkt einer Diskussion. Und die Diskussion heißt jetzt dort an der Stelle nicht, was soll ich als Führungskraft tun, damit wir hier Richtung 10 kommen. Manchmal gehe ich sogar noch einen Schritt zurück und frage die erste Frage, wollen wir überhaupt Richtung 10 kommen. Weil wenn das Team sagt, nein, das wollen wir gar nicht, dann hat man ein anderes Problem. Also da brauchen wir da jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Mhm. Aber in der Regel sagt das Team, ja, natürlich wollen wir Richtung 10 kommen. So, und dann ist die nächste Frage, die falsch gestellte Frage ist, was da muss ich als Leitungsfunktion tun, damit wir auf 10 kommen? Die richtig gestellte Frage ist, was müssen wir als Projektteam tun, damit wir auf 10 kommen? Und dann ergeben sich da durchaus Aussagen, die natürlich jetzt in der Leitungsfunktion weiter bearbeitet werden müssen. Und natürlich kann die Leitungsfunktion dann etwas tun. Aber grundsätzlich ist einmal da hier das Mindset zu schaffen, dass wir im Moment ein Thema haben, nämlich als Team. Und wir auch als Team verantwortlich sind, dieses Thema zu beheben. Mhm.
Hattest du schon mal den Fall 1, den du gesagt hast, meistens
ist es nicht? Ja, zwei, also unter, sogar schon unter 2 einmal. Ne? Mhm. Und das war genau das Thema. Ne? Das hat man hat es auch gemerkt im Umgang miteinander. Man hat es auch gemerkt, man merkt es natürlich auch bei ZDF, bei Zahlen, Daten, Fakten. Es werden Termine nicht eingehalten, es werden Vereinbarungen nicht eingehalten oder Vereinbarungen gehen auf die Qualität des Agreement zurück und nicht auf die Qualität des Commitment. Weil ein Agreement ist schnell getan und ich zeige immer den Projektteammitgliedern diesen Unterschied. Ein Agreement ist ganz schnell getan. Ein Projektkollege kommt zu mir, sagt, du, ich brauche das von dir, bis wann kann ich es haben? Sage ich, gebe ich dir morgen, hat er sofort ein Agreement von mir. Innerlich sage ich, interessiert mich gar nicht, das ist egal, ob der das jetzt rechtzeitig kriegt oder nicht. Das heißt, es fehlt an dieser Commitment-Geschichte daher. Das heißt also, das Erste ist einmal, woran liegt es, dass hier zwar nach außen Agreements gemacht werden, nach innen aber keine Commitments gehalten werden. Das heißt, dass das einmal geklärt ist und dann kommt einmal so die Diskussion in Gang. Natürlich sage ich auch meine Sichtweise, also der Klassiker in der Kommunikation, natürlich die Ich-Botschaft, also mein Eindruck, wie das gerade läuft. Und in der Regel komme ich dann in diese Moderatorenrolle einer Diskussion hinein und kriege dann schon Aussagen mit, die genau darauf hinweisen, warum es eben klimatisch da nicht so funktioniert. Das muss ich auch hören können, aber das kann ich üben. Ich muss es auch hören wollen und vor allem, ich muss auch dann in der Leitungsfunktion etwas tun wollen. Weil manche hören dann dort auf, die sehen dann in dieser Reflexion, ah ja, da ist was zu tun, aber das, was zu tun ist, ist jetzt natürlich auch nicht immer das Angenehmste in der Geschichte und dann sagt man, nein, es wird schon wieder. Und aus Erfahrung kann ich sagen, es wird sicher nicht. Also aussitzen ist die denkbar schlechteste Strategie. Denn das Ganze erhöht sich dann noch unter dem Teppich. Das wird unter dem Teppich gekehrt, erhöht sich dann noch unter dem Teppich und auf einmal ergibt der Teppich eine Falte, wo ich ganz sicher drüber falle. Ne? Und deswegen es nicht anzugreifen oder es nicht auf den Tisch zu bringen, ist die denkbar ungünstigste, der denkbar ungünstigste Zugang dazu.
Hast du vielleicht für uns noch ein Beispiel oder zwei Beispiele, was dann so Maßnahmen sind oder was so typische Punkte dann sind, wo man angreift und die so auf dem Tisch liegen und wie man die dann angeht? Vielleicht zwei Beispiele.
In sehr, sehr vielen Fällen ist es schlicht und ergreifend ein Overload, der sich, und zwar meistens ein Work-Overload, der sich mit solchen Verhaltensweisen dann äußert. Das heißt, Menschen arbeiten engagiert im Projekt mit. Projekte haben es an sich, dass sie zeitkritisch sind, haben es an sich, dass sie budgetkritisch sind. Das heißt, man kommt ganz schnell in eine Drucksituation hinein, auch als Projektmitglied, als Arbeitspaketsverantwortlichen, nicht nur in der Leitungsfunktion. Und sehr, sehr viele Menschen, das sehr lange auf sich nehmen und nichts sagen. Das ist das Berühmte, in Österreich sagen wir Häferl, dass da hier gefüllt wird mit so, ich sage mal, Negativ-Eindrücken. Ne? Und dann passiert eine kleine Kleinigkeit und dann geht dieses Häferl über, das heißt, dann explodiert das Ganze.
Also Häferl ist Tasse, alle, oder?
Naja, wenn die, das ist Häferl, eine Tasse.
Eine Tasse, genau. Häferl,
genau. Also, ja. Ah, okay, das haben wir im Häferl sind wir gar nicht so weit weg.
Im Häferl in Bayern, so ja, genau. Ja.
Genau,
also eine Tasse,
Häferl,
genau. Nur, dass wir das Bild klar haben. Ja.
Mit kleinen Negativerlebnissen und plötzlich kommt nur mehr ein kleines Negativerlebnis, wo der Kunde einfach nur anruft und sagt, können wir da noch die Farbe in grün haben? Ne? Und das bringt dann plötzlich diesen Menschen zum Überlaufen, also das Häferl zum Überlaufen und dann wundert man sich, warum diese kleine Kleinigkeit, die immer wieder passiert in Projekten, plötzlich diesen großen Effekt hat. So, das heißt also, da wird sehr, sehr lange hineingespart in dieses Häferl, der Mensch bleibt ruhig, er sagt nichts, er nimmt auf sich und dann kommt die Explosion. Das heißt also, was schon gut ist, diese Workload-Geschichte innerhalb eines Projektes anzuschauen, zumal sehr, sehr viele Projektmitglieder aus unserer Erfahrung nicht nur in einem Projekt tätig sind, sondern in mehreren Projekten tätig sind und das auch noch gleichzeitig. Das heißt, die haben damit auch in der Regel unterschiedliche Leitungsfunktionen. Also ich kenne Menschen, die arbeiten in 5 Projekten und haben damit 5 unterschiedliche Leitungsfunktionen, die alle übrigens auf sie einwirken. Mein Projekt ist das Wichtigste und meines musst du zuerst machen. Und da setzt man dann Menschen unter Druck und die natürlich das eine Zeit lang aushalten. Ne? Und aus meiner Sicht gehört die Verantwortung da auch in die Führung hinein und sich das anzuschauen. Weil ich weiß, dass ein Projektmitglied von mir nicht nur in meinem Projekt drinnen sitzt, sondern auch in 4 anderen Projekten. Das weiß ich, wenn diese Ressource rekrutiert wird. Und das heißt, dann ist es schon ein Stück weit auch meine Verantwortung, einmal zu schauen, wie diese Auslastung ausschaut und vielleicht mit den 4 anderen projektverantwortlichen Kollegen sich einmal auf den Tisch setzen und sagen, schau, wir haben da hier einen Experten in unseren 5 Projekten, den wir dringend brauchen, wir ihn aber im Moment total überlasten und das dann natürlich dazu führt, dass dann irgendwelche Verhaltensweisen entstehen, ja, wo man sagt, die sind komplett gegen den Projektmanagementprozess. Ne?
So. Mhm. Genau. Aber eigentlich müsste ja dann von der Priorisierung auch oder vom Teamleiter, der hat ja dann eigentlich auch hier noch eine Funktion, genau, ne, dass eben sein Teammitglied sozusagen vor der Überforderung, vor ganz der Überlast, genau, zu schützen, ne? Also
und ich komme ja in meiner Historie aus dem Personalwesen und weiß, dass im österreichischen Arbeitsrecht drinnen steht, dass Führungskräfte eine Fürsorgepflicht haben und weiß, dass im deutschen Arbeitsrecht drinnen steht, Führungskräfte eine Sorgfaltspflicht haben. Und diese Begrifflichkeit ist nicht zu unterschätzen. Die gilt übrigens auch für laterale Führungskräfte und nicht nur für disziplinarische Führungskräfte. Das heißt, ich habe hier eine Sorgfalts- oder eine Fürsorgepflicht in dieser Funktion. Und das ist auch etwas, was wir unseren Teilnehmern und Teilnehmern immer sagen. Neben der technisch-fachlichen Verantwortlichkeit für das Resultat, habe ich natürlich auch diese Fürsorgepflicht für die Menschen, die da sind, was übrigens auch dazu führt, dass jeder Projektmanager und jede Projektmanagerin auch automatisch ein Projektleiter und eine Projektleiterin ist, denn das Leiten bezieht sich auf die Menschen und das Managen bezieht sich auf die ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, mhm, also sprich auf die mhm Resultate.
Mhm. Mhm. Ich glaube nicht, dass das in dem Maße den Leuten oft bewusst ist, ja. Also dieser Aspekt, genau, des Jobs wird, glaube ich, ja, oft vergessen einfach auch. Ja, ne? Also im Eifer des Gefechts, genau, irgendwie.
Und wie gesagt, der Grund ist, dass wir in den meisten, nein, nicht in den meisten Fällen, ist es auch naheliegend, Expertinnen und Experten ihres Faches mit einer Leitungsfunktion von Menschen beauftragen. Und zwar nicht einer disziplinarischen, eines Teams, eines Abteilung, einer Bereiche, sondern eben einer lateralen, noch auf Zeit, nämlich während der Projektaufzeit, die möglicherweise sich darüber noch gar nicht Gedanken gemacht haben, was das jetzt heißt. Hier, und jetzt bleiben wir nur einmal beim Projekt Kernteam mit 6 bis 8 Menschen. Da reden wir gar nicht über alle anderen Stakeholder, die da auch noch beteiligt sind in irgendeiner Form. Bleiben wir mal bei den 6 bis 8 Menschen Kernteam, für die ich jetzt, Achtung, verantwortlich bin und fürsorgepflichtig oder sorgfaltspflichtig bin. Und das wird nicht gesagt am Anfang oder sehr oft nicht gesagt, dass du auch hier in eine Verantwortlichkeit, nämlich in eine Menschenverantwortlichkeit hineingehst. Und deswegen kläre ich auch immer in den Unternehmen, in denen wir sind, bist du Projektleiter oder Projektmanager? Dann kommt meistens keine Antwort oder es kommen beide Antworten. Dann sage ich spaßhalber immer, dann bitte schaut einmal auf eure Business Card, wo steht denn dort überhaupt drauf? Dann haben wir ein und dieselbe Organisation, wo beim einen Leiter und beim anderen Manager draufsteht. Sage ich so, und spätestens jetzt müssen wir uns einmal einig werden, welche Begrifflichkeit was ist. Ne? Und mein Zugang ist, Achtung, ihr seid immer beides. Ihr leitet und man kann gerne auch anleitet Menschen und ihr managt einen Projektmanagementprozess, der heißt übrigens auch so, der in einer Guideline von 5 bis 80 Seiten dokumentiert ist, wo genau draufsteht, wie wir in unserem Hause es uns vorstellen, dass wir Projekte managen. Wir arbeiten in Unternehmen, die haben 200 lebende Projekte gleichzeitig laufen mit 170 Projektleiterinnen und Projektleiter, Klammer auf, Manager, Managerinnen. Und da muss man das natürlich organisieren und vor allem, da muss man es aber auch klar trennen. Wo ist der Managementanteil meiner Funktion und wo ist der Leitungsfunktion? Die Leitungsfunktion.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil wir hatten einen Podcast auch zum Thema, wenn ich vom Projektmanager zum Projektleiter werde, weil wir unterschieden haben, Leitung ist wirklich jemand, der das Projekt leitet und der Manager kann ein sozusagen zu dem Staff gehören, der dem Projektleiter zuarbeitet, also wenn es sehr große Projekte sind. Genau. Und da gab es aber dann interessanterweise Feedback, dass es in manchen Unternehmen genau andersrum ist, dass der Manager sozusagen die Leitung hat und der Leiter ein Teilprojektleiter ist sozusagen. Das heißt, da gab es auch schon allein von den Grundbegrifflichkeiten eine sehr unterschiedliche Interpretation. Also, und jetzt kommst du nochmal ins Spiel mit diesen beiden Aspekten, die in einer Rolle ja da sind. Also, das ist schon wichtig zu klären.
Ja, und das ist auch das, was wir wahrnehmen, dass diese beiden Begrifflichkeiten ziemlich, ich sage mal, unreflektiert durch die Weltgeschichte geworfen werden. Und aus der Tatsache, und das haben wir öfter in einem Unternehmen, also wir machen Inhouse-Veranstaltungen bei Unternehmen, wo genau diese Menschen drinnen sitzen und dann frage ich immer, bist du jetzt Leiter oder Projektleiter oder Projektmanager? Wie gesagt, manchmal ist gar keine Stellungnahme oder manchmal ist es einfach ein heiteres Begrifferaten. Dann komme ich noch und sage, dann schauen wir mal auf die Business Card. Dann steht selbst bei gleichen Funktionen auf der Business Card unterschiedliche Begrifflichkeiten drauf. Und spätestens dann ist es an der Zeit, dass man das einmal klärt, was der Leitungsaspekt und was der Manager-Aspekt ist.
Ja, aber wenn ich jetzt deiner Interpretation folge, und man ist beides automatisch. Immer. Also immer. Wo ist denn dann die Unterscheidung zu machen in der Begrifflichkeit? Also das ist jetzt nicht Thema eigentlich für das heutigen Podcast, die Begriffe zu klären, aber wenn du sagst, also ein angenommen, wir haben ein Riesenprojekt, es gibt einen Projektleiter und das ist jetzt quasi der wirklich der Orchestra, der Dirigent, wenn wir bei dem Bild bleiben. Genau. Und dann hat er aber noch Projektmanager, also Teilprojektleiter sozusagen unter sich, also jetzt auch wenn es lateral ist. Und also dann wären ja alles Projektleiter mit Management-Aspekt, oder?
Wenn wir von Projekten reden, dann machen das Menschen und ich natürlich aus der Sozialkompetenzsicht zuerst den Menschen sehe. Das heißt, wenn du mich jetzt diese Frage stellst, dann sage ich natürlich, die Leitungsfunktion ist einmal die wichtige, weil ich muss einmal die Menschen leiten. Das heißt, ich bin für alle Sozialkompetenzthemen verantwortlich, die in diesem Team passieren. Dass dieses Team nach einem gewissen Projektmanagementprozess vorzugehen hat, den jedes Unternehmen sich selbst definiert, in einer Guideline niederschreibt, das zertifizieren lässt, das ist alles in Ordnung. Aber das ist nur die Methodik, wie wir es machen. Machen tun es die Menschen dahinter. Ne? Und wie gesagt, mein Zugang ist ja der aus der Sozialkompetenz. Das heißt, ich sehe in erster Linie einmal die Menschen, wie die interagieren und dann ein gemeinsames Vorgehen. Sagen wir mal so, eine Straßenverkehrsordnung oder in dem Fall eine Projektmanagementordnung. Die heißen also diese Guidelines, die es da gibt. Nicht? Da steht drinnen, so laufen bei uns Projekte ab. Und wie gesagt, das sind durchaus Bücher, die bis zu 100 Seiten gehen, nicht? Wo genau beschrieben ist, welche Phasen wir haben, ob wir einen Gate-Prozess haben, welche Qualitätskriterien wir haben. Das ist alles super toll beschrieben. Das hilft aber alles nichts, wenn sich keiner daran hält, beziehungsweise im Miteinander das kann er dort. Und deswegen ist mein Zugang, starten wir mal, haben wir die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und können wir dann den Prozess machen. Oder jetzt, wenn wir noch einmal auf dieses Orchester hinschauen, bin ich bereit, als Experte, Expertin, mich in einer Gemeinschaft von mehreren so einzubringen, dass das beste Ergebnis möglich ist. Das wäre beim Orchester ein harmonisches Musikstück, wo die Menschen Standing Ovations machen. Das wäre das Thema. dann muss ich aber auch mit dem anderen, dann muss ich zuhören, hinhören. Ich muss erstens einmal dem Dirigenten, wenn der Dirigent sagt, du nimmst dich jetzt zurück, ich aber der Meinung bin, ich bin der Beste und ich rette da hier das ganze Orchester, dann wird es für mich schon ganz schwer, dass ich mich jetzt zurücknehme. Dann spielen noch 3, 4, 5 andere Kolleginnen und Kollegen das gleiche Instrument. Das heißt, ich muss mich mit denen jetzt in irgendeiner Form abstimmen. Und das muss ich alles tun wollen. Ne? Dass der Projektmanagementprozess im Orchester vorgegeben ist, ist klar. Das ist nämlich die Partitur, die steht vor jedem Musiker direkt da. Jeder Musiker kann vor sich sehen auf der Partitur, was er zu tun hat. Das ist der Prozess, den er jetzt zu tun hat. Nur passt er sich den anderen, und in einem Orchester sind 40 Menschen, passt er sich den anderen 39 an, passt er sich den anderen Instrumenten an. Achtung, alle Experten, Expertinnen auf ihren Instrument. Es geht jetzt nicht darum, dass der Geiger dem Harfenspieler sagt, was er tun soll. Es geht nur darum, dass der Geigerspieler bereit ist, sich an den Harfespieler anzugleichen, um ein harmonisches Musikstück herzukriegen. Und das Metapher mit dem Orchester oder die Metapher mit dem Orchester funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Ne? Und deswegen bin ich der Leiter, unter Anführungszeichen. Natürlich ist der Prozess vorgegeben, ne? Und der Prozess heißt halt Donauwalzer oder Radetzky-Marsch, aber der ist klar, den wollen wir haben, ne? Aber wie das Ganze zustande kommt, ist immer noch mein Thema, weil hier 40 Menschen zu koordinieren sind. Und wie gesagt, im Projekt sind einmal zumindest im Kernteam 6 bis 8 und wenn ich die ganzen Stakeholder nehme, wahrscheinlich bis zu 50 oder auch noch mehr.
Projektleitende, haben wir schon gesagt, sind ja eher in der lateralen Weisungsbefugnis. Genau. Wie kann man denn in so einer Rolle wirklich wirksam führen? Ist es dann einfach dieses Agreement, dass die sozusagen anderen Experten, die ich dann quasi anleite, als bleiben wir bei dem Bild des Dirigenten, dass die dann einfach auch sich sozusagen einzubringen haben?
Ja.
Es könnte ja passieren, ich habe dann ein Meeting, es läuft irgendwas nicht rund und jemand möchte dann aber meinen Vorschlägen oder den Vorschlägen, die wir in der Gruppe erarbeitet haben, nicht Folge leisten oder beziehungsweise nicht mitmachen oder das Commitment ist immer noch nicht da. Mhm. Hast du da vielleicht einen Tipp für Projektleitende, die ja, was sie tun können?
Ja, vielleicht gehen wir einen Schritt noch zurück. Ich höre öfter vom Projektverantwortlichen, ich bin ja nur Projektleiter, was das nur ausdrücken soll, ich habe keine disziplinarische Verantwortung. Was erstens richtig ist, was zweitens aber keinen Unterschied macht in folgender Hinsicht. Ich frage dann immer, wenn du jetzt nur, also erstens ist einmal meine Empfehlung, das nur streichen wir sofort. Also stelle bitte nicht dein Licht unter den Scheffel und sagst, ich bin nur Projektleiter, sondern bleib einmal dabei, du bist Projektleiter. So. Dann frage ich immer, darfst du in deinem Projekt Menschen etwas anleiten? Das heißt, darfst du einem Projektteammitglied sagen, bitte schau dir diese Tabelle noch einmal an und bitte schau, wie wir hier 10% der Durchlaufzeit kürzen können in deinem Arbeitspaket. Darfst du das tun? Sag ich, ja, natürlich. Sag ich, damit hast du schon angewiesen. Du hast zwar keine disziplinarische Möglichkeit, aber du hast genau das getan, was jede Führungskraft tut. Ich darf ein, und dieses Wort Weisungsrecht ist das, was da so, wie soll ich sagen, zu Missverständnissen führt. Natürlich habe ich kein disziplinarisches Weisungsrecht im Sinne des Arbeitsrechts. Das heißt, wenn dieser Mensch das nicht tut, darf ich jetzt als Projektleiter keine Konsequenzen, die arbeitsrechtlicher Natur sind, wie Verwarnung oder sonst irgendwas tun. Das ist klar. Aber ich darf natürlich dem Menschen sagen, was er im Projekt zu tun hat. Und auch der Dirigent sagt dem Musiker, was er jetzt wann zu tun hat. Ne? So, das heißt also, nehmen wir mal das nur weg. Das Zweite ist, das Ganze hängt ja mit Akzeptanz zusammen. Und wenn ich jetzt noch einmal auf dieses Orchester kommen darf, dann sind Orchester, die Mitglieder stolz, in einem Orchester mitspielen zu dürfen, das von diesen und jenen Menschen geleitet wird. Das heißt also, wir fallen da immer Wiener Philharmoniker ein, da sind die größten Dirigenten der Welt beim Neujahrskonzert immer dabei. Ob das ein Meter, ein Hanakor oder wer auch immer ist. Und die Menschen, diese Musiker sind stolz, jetzt in dieser Veranstaltung mit diesem Dirigenten das tun zu dürfen. Und auch der hat kein disziplinarisches Weisungsrecht. Der Dirigent kann nicht hergehen und sagen, ich schließe dich jetzt aus und dein Dienstvertrag wird gekündigt. Das kann er nicht tun. Das heißt also, ich muss jetzt zurückgehen auf die, oder sagen wir so, es gibt mehrere Dinge, warum ich einen anderen Menschen respektiere und akzeptiere. Das erste ist, natürlich muss ich davon überzeugt sein, dass er die passenden Fähigkeiten hat. Und zwar einerseits die fachlichen und andererseits in dem Fall auch die führungstechnischen. Dass jetzt der Dirigent natürlich fachliche Fähigkeiten hat, um dieses Musikstück zu tun, davon gehen wir aus. Hat er aber auch die Menschenführungsfähigkeiten, das heißt, wie geht er mit diesen Menschen um? Das heißt, das ist einmal sehr, eine sehr individuelle Überzeugung von mir, die übrigens jemand außen von außen mir nicht anordnen kann, sondern ich mache mir ein Bild von diesem Menschen. So, das heißt, gehen wir zurück, in der Projektleitung erwarte ich mir jemanden, der fachlich in der Lage ist, das zu verstehen, was hier zu verantworten ist. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit diesen ganz blanken Quereinsteigern. Plötzlich leitet jemand ein Projekt, der mit der Sache des Projektes in keinster Weise noch etwas zu tun gehabt. Da bin ich immer vorsichtig. Dass er nicht der Experte oder die Expertin ist für ein Arbeitspaket, ist klar. Weil sonst wäre er auf der falschen Stelle, dann gehört er da ins Projekt hin. Aber zu wissen, worum es da überhaupt geht, das ist einmal am Mindest. Das heißt, Quereinsteigen mit null Wissen halte ich nicht für klug. Gut, so, das heißt also, davon gehe ich einmal aus, ich habe ein Gefühl, der Mensch weiß, wovon er da hier Inhalte spricht und er weiß auch, wie man mit den Menschen umgeht. Und da sind wir ganz schnell auf dem Thema Respekt. Du hast früher in deiner Intro gesagt, das Thema Augenhöhe. Das heißt also, Augenhöhe heißt, wir kommunizieren, wie wir unter Erwachsenen kommunizieren, Menschen gelernt haben zu kommunizieren, nämlich so, dass wir das Selbstwertgefühl des anderen nicht zerstören. Und zwar in keiner Situation. Es gibt keine Situation aus meiner Sicht, wo eine Führung das Selbstwertgefühl der Geführten zerstören darf. Und Achtung, vice versa auch nicht. Wenn ein Projektteammitglied auf die Idee kommt, das Selbstwertgefühl der Leitungsfunktion zu zerstören, dann stoppe ich das auch sofort. Ne? Mhm. So, das heißt also, es geht einmal darum, wie verhalte ich mich dem Menschen gegenüber? Und Augenhöhe heißt, wir unterhalten uns hier, ohne gegenseitig das Selbstwertgefühl zu zerstören. Dass ich eine in der Leitungsfunktion eine andere Verantwortung habe und damit natürlich mehr unter Anführungszeichen zu verantworten habe, ist klar. Aber das ist nicht mit Augenhöhe gemeint. Das heißt, wir müssen das auch einmal trennen. Denn ich bin deswegen in der Leitungsfunktion, weil ich dieses Orchester leiten muss. Und ich will es auch. Ne? Aber im Umgang mit dem anderen auf der Menschenebene bleiben wir auf dieser Augenhöhe. Und wenn das jetzt ein Mensch tut, dann habe ich schon mal sehr große Chancen, dass ich überzeugen kann. Das nächste ist, es gibt ja die schöne Aussage, Menschen arbeiten in erster Linie für Sinn und Zweck und in zweiter Linie für Geld. Zitat Ende. So, das heißt also, wenn ich jetzt Menschen den Sinn und Zweck zeigen kann, das ist bei einem Orchester klar, ich bin der Geiger und ich weiß, was die Geigen in dem Musikstück tut. Das ist vielleicht bei einem Projekt, das ja etwas Neuartiges ist, das man noch nie gemacht hat, noch nicht so klar. Das heißt also, ich zeige jetzt den Menschen aus der Leitungsfunktion, schau, dein Beitrag kann das bewirken. Wenn ich das zeigen kann, wenn ich den Sinn und Zweck zeigen kann, wenn ich zeigen kann, warum du in diesem Projektteam bist, was auch dein Beitrag ist und was ich auch von dir erwarte, dann ist es der nächste Schritt, dass ich dem Menschen, der dieses Projekt dirigiert, sehr wohl vertraue. Das heißt, du merkst schon, die Zusammenfassung ist, ich muss das Gefühl kriegen, dass dieser Mensch, der jetzt am Dirigentenpult ist, gleich in der Projektleitung steht, weiß, worum es geht, weiß, was er tut, respektvoll mit mir umgeht, also das Selbstwertgefühl nicht zerstört und da immer wieder zeigt, was mein Tun bewirken kann. Und dass da hier natürlich auch Lob, Anerkennung dazugehört, ist klar. Und in Österreich haben wir die Aussage, nichts geschimpft, ist schon gelobt genug. So ähnlich, glaube ich, geht es in Bayern auch. Die ist fatal, ne? Sondern da geht es darum zu zeigen, dass mein Beitrag etwas bewirkt und das sage ich den Menschen auch. Übrigens, ich sage auch Danke dafür. Anerkennung ist unabhängig von der Komplexität der Aufgabe. Wenn jemand ein 4-Millionen-Projekt erfolgreich abschließt, bin ich sicher, es findet sich jemand, der sagt, super, danke, toll gemacht. Man darf aber auch den Menschen, der in einer Organisation die Toiletten reinigt und ich das Gefühl habe, dass der seinen Job gut macht und ich treffe den auch noch gerade, ich darf auch zu dem sagen, du danke, toll gereinigt. Es muss ehrlich sein, es muss authentisch sein, aber dann darf ich das dem sagen. Das heißt also, das sind alles so Dinge und in letzter Konsequenz ist es wieder diese Projektkultur, diese Transkultur, wie gehen wir miteinander um, die es dann möglich macht, dass ich auch ohne irgendeiner disziplinarischen Weisungsfunktion sehr wohl Menschen hinter mir habe. Und Reinhard Sprenger hat gesagt, du brauchst freiwillig Folgende. Das heißt, diese freiwillig Folgenden folgen mir auf dem Weg zum Projektresultat. Und das geht, wenn man diese Dinge tut.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs über Sozialkompetenz im Projektumfeld mit Erhard Semlitsch. Wir haben gesehen, dass gute Führung bei der Selbstführung beginnt und dass soziale Kompetenz nichts Abstraktes ist, sondern im täglichen Miteinander sichtbar wird. Im zweiten Teil geht es dann um die praktische Umsetzung, wie Projektleitende mit Stress, Zeitdruck und virtuellen Teams umgehen, wie sie Empathie und Resilienz im Projektalltag leben und warum Brückenbauer statt Befehlsgeber vielleicht der schönste Leitsatz für jede Führungskraft ist. Bleiben Sie also unbedingt dran. Teil 2 folgt in Kürze.